Herzlich willkommen zum Musiktexte-Podcast. Heute ausnahmsweise nicht an Giselas Küchentisch. Ich bin Hanna Otto, Sopranistin und Musikwissenschaftlerin aus Köln. Und mit mir sitzen heute hier...
Mein Name ist Hanna Fink. Ich bin Musiktheoretikerin und Musikwissenschaftlerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet.
Und ich bin Karl Ludwig. Ich wohne in Wuppertal und bin Radioautor und Musikwissenschaftler.
Wie man meiner Stimme vielleicht anhört, bin ich ein bisschen erkältet. Deswegen sind wir heute nicht gemeinsam an Giselas Küchentisch, sondern wir haben uns sozial distanziert, aber sind im Geiste natürlich vereint.
Heute habe ich euch zwei Geschichten mitgebracht. Einmal in Berlin 1912 und dann in New York 1967. Beide Male steht eine Frau auf der Bühne. Beide Male gibt es einen Skandal und beide Male wird nicht der Komponist belangt, sondern die Interpretin. Die Konzeption der heutigen Folge hat damit angefangen, dass ich gerade selbst Pierrot Lunaire von Schönberg lerne. Und ich habe euch ein Zitat aus Schönbergs Vorwort zu Pierrot Lunaire mitgebracht. Er schreibt über die Ausführende: Der Ausführende, der nur das Geringste hinzufügt, was nicht in den Noten steht, würde nicht geben, sondern nehmen. Und da würde ich gerne direkt mit euch einsteigen und eure Impulse aus eurer künstlerischen Praxis vielleicht einfach gerne einmal darauf hören.
Oh, da streifen wir den Werkbegriff. Was ist das Werk? Ist es abgeschlossen, wenn die Noten da stehen? Oder ist das eigentlich erst das Werk, wenn es in Aufführungen begriffen ist? Oder sogar, wenn es erst rezipiert wird? Ich weiß gar nicht, ob es die eine Antwort dafür gibt. Aber aus der Arbeit, die ich in meiner beruflichen Praxis so erlebe, ist es schon so, dass gerade bei zeitgenössischer Musik, besonders wenn es um Uraufführungen geht, dass da in der Regel häufig nochmal gemeinsam dran gearbeitet wird. Ich kann mich aber jetzt nicht erinnern, dass man als Musiker oder Musikerin einfach mal sowas ändert, ohne es rückzusprechen. Es sei denn, das passiert, glaube ich, bei so Orchesterwerken schneller mal, dass so Sachen geschrieben werden, die nicht gehen. Und dann sagt man halt, ja, ich versuche halt die 8/17 hier so durchzuhuschen, dass man merkt, was gemeint ist, aber dass es im Zweifel nicht genauso stimmt, weil ich bin keine Maschine, sondern Musikerin. Genau, ich glaube, so kenne ich so Anpassungen von dem, was da als Notat vor einem liegt.
Mein erster Impuls wäre auch gewesen, eigentlich zu sagen, das ist überhaupt nicht möglich, dass man nichts hinzufügt. Denn das Ideal im Notentext, wie du das irgendwie schon richtig aufgespalten hast, Hanna, ist ja eben ein Ideal und keine Praxis und keine Realität. Und in dem Moment, wo gerade noch mit der Stimme, diesem hochpersönlichen und total feingliedrigen Organ irgendwie und konnotationsreichen Organ gearbeitet wird, dann denke ich, ist so ein Notenkopf einfach nur eine leere Hülle für unglaublich viel, was dort hineingelegt wird. Und insofern empfinde ich das eher als Anmaßung, die wahrscheinlich in einer oder zwei oder drei Generationen vor uns noch so klar war. Und ich meine, Schönberg musste sich sicher auch keines kleinen Egos bezichtigen lassen. Aber ich habe eher das Gefühl, das ist einfach nicht möglich, dass man quasi sich hinter dem Noten oder sich, dass man im Notentext aufgeht.
Ich glaube, ich würde noch mal das gesamte Zitat im Kontext vorlesen, dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen klarer. Niemals haben die Ausführenden hier die Aufgabe, aus dem Sinn der Worte die Stimmung und den Charakter der einzelnen Stücke zu gestalten, sondern stets lediglich aus der Musik. Soweit dem Autor die tonmalerische Darstellung der im Text gegebenen Vorgänge und Gefühle wichtig war, findet sie sich ohne dies in der Musik. Wo der Ausführende sie vermisst, verzichtet er darauf, etwas zu geben, was der Autor nicht gewollt hat. Er würde hier nicht geben, sondern nehmen.
Das verändert natürlich schon nochmal ein bisschen was, weil es sozusagen um eine Lektüre geht, die er mit der Musik vornimmt und die er nicht überlagert haben will von einer anderen Lektüre. Und ich meine, auch da, das Problem ist nicht ganz aus der Welt geschafft, glaube ich, dass man sich fragen muss, ist diese musikalische Lektüre so eindeutig, wie er das behauptet? Aber es ist schon, ich verstehe ihn jetzt besser, was er meint.
Ich finde, dass da jemand auch ganz schön überzeugt ist von der Qualität der eigenen Arbeit, was ja auch sicherlich nötig ist, aber Ich kenne jetzt auch so Situationen, wo Menschen vor Noten sitzen und merken, oh, also das passiert ja häufig bei so Nachwuchsarbeit, ne, dass man sagt eigentlich, okay, du willst was, aber du hast es nicht so notiert, dass das rauskommt, was du wolltest, oder aber auch der andere Fall, ne? Also das funktioniert so nicht. Und ich kenne das dann schon auch so, dass dann MusikerInnen auch der Person hilft, die das Stück komponiert hat. Aber das betrifft ja tatsächlich auch die ganze Zeit jetzt notierte Musik, ne?
Und ich glaube auch, es spielt schon der historische Kontext eine Rolle, wenn man sich die geistige Landschaft dieser Zeit so ein bisschen, ich kann das auch nur grob, aber irgendwie vergegenwärtigt, ist das ja sozusagen die Zeit, wo der Positivismus auch bei Schönberg, glaube ich, einen Einfluss hat und in solchen Begriffen wie Psychogramm oder also sozusagen so direkt auf Empfindungstatsachen zurückzugreifen sozusagen. Das ist irgendwie so ein Geist, der da drin steht im Zusammenhang mit der Psychoanalyse vielleicht auch. Und das spielt dann vielleicht da nochmal eine Rolle, dass es auch darum geht, diesen Text irgendwie so elementar zu betrachten und durch die Musik in eine andere Konfiguration zu überführen, die nicht unbedingt mit einem Sinn der Sprache und des sprachlichen Verstehens zusammenhängen, sondern eben auch musikalische Logiken hat. Und von dieser Sicht her verstehe ich Schönberg in dem Zitat vielleicht, dass er sagt, ich habe damit was gemacht, es mag dir nicht einleuchten, aber tu es einfach.
So. Aber das heißt, aus dem Zitat heraus würdet ihr jetzt annehmen, die Idee für das Stück kam von Schönberg.
Ja, schon.
Also wenn er die Musik nicht geschrieben hätte, dann würde ich dieses Zitat schon komisch finden. Aber dass er den Text irgendwo her hat.
Nee, der Text sowieso, der ist.
Ja. Jetzt die Frage, ob Schönberg sozusagen ja einen Spalt lässt für Interpretation, die seinem Werk etwas Gutes geben kann. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage dahinter, ne? Und da, ich weiß nicht, ich sehe da noch so ein bisschen so ein Schlupfloch, weil er schon einiges ausschließt, aber nicht alles, finde ich.
Ich finde diese Formulierung, es würde nicht geben, sondern nehmen, wirklich spannend, weil das ja schon fast irgendwie so ein bisschen die Interpretin als Diebin darstellt, sobald sie einen gewissen anderen Ausdruck mitbringt. Und ich will mich jetzt nicht mit den Schönberg-ForscherInnen anlegen. Ich weiß, dass da auch wirklich viel, vor allem am Fall Pirolinär, gearbeitet wurde. Aber wie ich das jetzt so recherchiert habe, ist es schon so, dass Albertine Zehme, die Sängerin der Uraufführung, also die erste Interpretin Pirots, das Stück in Auftrag gegeben hat bei Schönberg. Sie hat schon in der Zeit eben sehr viel mit Stimme experimentiert, mit Sprechstimme, mit Gesangsstimme und eben auch diesem Raum dazwischen. Deswegen fand ich das sehr früh in meiner Erarbeitung einfach sehr, sehr spannend, dass immer von Schönbergs Sprechstimme gesprochen wird. Genau, von da aus würde ich jetzt gerne einmal mit euch springen, und zwar in die Rezeption der Uraufführung. Und da habe ich euch einige Rezensionen mitgebracht, eben die sich vor allem auf Albertine beziehen. Eine Zuschreibung, die immer wieder passiert, ist Albertine als die Hysterikerin. Zitat: Eine ununterbrochene Folge wirrer, abscheulicher Missklänge vereint sich mit einer Rezitation der Verse voll hysterisch verzerrter Unnatur zu einem Ganzen, das anfangs abstößt und jedes künstlerische Gefühl beleidigt. Eine andere Rezension liest sich so: Die Rezitation der gemalten Lieder, hysterisches Geschrei oder Geflüster. Zitat: Im singenden Tonfall, bald in der Tiefe krächzend oder kurz aufbellend, halb hoch, oben girrend oder miauend. Spannend ist auch, was man aber auch erwarten könnte, dass es in der Zeit dann auch schnell auf die Körperlichkeit von Albertine geht. Zitat: Während ihre Beine bengalisch beleuchtet werden, kehrt sie mit den steifen, Lockenrollen umklebten Kopf so, dass man nur die schöne Seite sieht. Hier ein Weib, das, um Stil zu markieren, eine verschrobene Linie annimmt. Dazu kommt auch ein großer Zweifel an ihrer Kompetenz. Sie sei, Zitat, weder technisch noch geistig gewachsen. Sie gefährdete sehr stark die Wirkung, weil ihr Vortrag fast durchweg parodistisch wirkte. Schon sehr harte Worte, oder? Habt ihr dazu erste Impulse jetzt gerade?
Es wird einem ein bisschen schlecht dabei.
Ja, ich finde so ein Es wirkt wie so ein Reflex. Wahrscheinlich waren das auch männliche Autoren, die das geschrieben haben, würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Kannst du ja nochmal sagen, wenn es nicht so sein sollte. Aber ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so ein Reflex, dass jemand auf die Musik nicht klarkam und sich dann dachte, okay, dann gehe ich eben auf die, die es gesungen hat. Und dann ist eben sozusagen die Grenze zwischen Identität und Körper der Performenden hin zur Musik, die ist nicht existent.
Und du machst ja gerade sozusagen das Argument auf, dass Schönberg die Lorbeeren einheimst und die Albertine Zehme bekommt sozusagen den ganzen Scheiß ab. Und um das noch ein bisschen besser zu verstehen, also würdest du so weit gehen zu sagen, das ist im Falle von Schönberg sogar bewusst?
Nee, ich würde gar nicht sagen, dass Schönberg die Lorbeeren kriegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Schönberg nicht so viel Lorbeeren bekommen hat. Ich wollte nur sagen, es ist einfacher als Kritiker, vielleicht auch zu der Zeit, Dinge dann auf die Frau zu schieben. Also wann wurde das uraufgeführt, in welchem Jahr?
1912.
Ja, also das ist ja auch so eine Zeit, wenn man sich so den Zeitkontext anguckt, ne? Also um den Dreh rum oder wenige Jahre vorher gab es ja auch Futurismus, der auch so super frauenfeindlich war und feministische Tendenzen natürlich am Start und da weiß man auch nicht, inwiefern die da reingespielt haben. Und das bedeutet, ich würde gar nicht mal vermuten, dass Schönberg da gut wegkommt. Ich will nur sagen, es ist einfacher, wenn einem was dann nicht gefallen hat, auf die Person zu hacken, die man gesehen hat, als an den, der es geschrieben hat. Also weil heutzutage würde man das vielleicht nicht mehr so machen, aber ich würde sagen trotzdem, dass dieser Reflex, diese Grenze nicht so klar zu ziehen, da ist einfach, weil das die Person ist, die man sieht.
Beim Nachdenken, gerade durch dieses Zitat von Schönberg, würde er sich ja nicht aus der Verantwortung ziehen, dass sozusagen diese Komposition schlecht wäre. Also alles, was an der Komposition schlecht ist, ist seine Schuld, sozusagen diesem Zitat zufolge, oder?
Aus seiner Sicht wahrscheinlich schon, es sei denn, er sagt, sie hat es falsch gemacht, was natürlich dann ganz hart wird. Aber ja, erstmal schon.
Genau, ihr habt schon richtig vermutet, es gibt natürlich Rezensionen in alle Richtungen. Natürlich wird auch Schönbergs Komposition zu der Zeit total kritisiert. Und was ich aber besonders spannend fand, es gab auch weibliche Kritikerinnen, aber die ich gelesen habe, waren alles ursprünglich Schülerinnen von Schönberg, in denen eine ganz spannende Diskrepanz offengelegt wurde, und zwar, dass wirklich Schönberg verteidigt wurde gegenüber der Interpretation von Albertine.
Also ach, spannend.
Dass durch die Präsentation hätte das Werk quasi gelitten.
Aber ich meine, es ist ja auch spannend, dass die Leute oder die Schülerinnen etwas verteidigen, wo sie das Original ja gar nicht kennen. Also sie kennt ja keine Interpretation, mit der sie vergleichen können.
Kann man dann vielleicht auch zurückführen auf den ganzen Kult, den Schönberg auch um sich gebaut hat, ne? Also ich musste gerade zurückdenken an so, es gibt ja so Bilder oder auch Erzählungen über Schönberg, wo er sich selber mit Jesus und seinen Jüngern vergleicht, ne? Ich glaube, gegenüber seinem Schwager. Und ich glaube schon auch, dass da die Frauen, also es gibt, glaube ich, sogar einen Brief, das müsste ich nochmal recherchieren, wo eine Frau ganz bewusst danach fragt, wieso kann ich mich nicht als ihre Schülerin bezeichnen? Also man könnte auch sagen, es ist eher ein Wunsch nach Zuspruch. Und dass ihm ja gar nichts Schlechtes passieren könne. Ich würde ganz kurz gerne einen Einschub machen, und zwar zum gesamten Begriff der Hysterie. Einfach nur als historischer Kontext, dass einfach Hysterie damals auch eine anerkannte medizinische Diagnose war. Man dachte ernsthaft, die Gebärmutter würde im Körper herumwandern und diese Ausbrüche verursachten. Also wenn Kritiker Zehme also als hysterisch bezeichneten, war das der Versuch, ihre künstlerische Entscheidung als pathologischen Kontrollverlust abzutun. Und was ich dann wiederum beim Üben gemerkt habe, ist, man muss vor allem in der Erarbeitung irgendwie hässlich sein. Man muss mit der Belcanto-Stimme brechen. Und deswegen finde ich das super spannend, dass eben sie da genau so pathologisiert wird.
So einen ähnlichen Punkt, oder wo das wollte ich darauf hinaus, was ich auch sehr spannend finde, ist, du hast es betont, dass die Körperlichkeit der Sängerin hervorgehoben wird. Aber die entsteht ja vor allem durch diesen also durch diese Gesangscharaktere, die Schönberg komponiert. Und also Schönberg ist es eigentlich, der diese Körperlichkeit auf der Bühne exponiert, so gesehen. Und der sozusagen dann behauptet, er hätte allein ein Stück geschaffen, in dem Körperlichkeit, in auch der Hässlichkeit oder in der Schutzlosigkeit vielleicht oder so eine, ja, in dieser Bühnensituation exponiert wird. Und das ist schon interessant, wenn man auch an heute ja noch diese ganzen performativen Kompositionsstile denkt, wo dann eigentlich jemand anderen komponiert.
Ja, total. Da ist natürlich dann auch die Frage, kann man überhaupt den Körper aus etwas rausnehmen? Also wenn Schönberg schreibt, man darf nichts hinzufügen, das würde etwas klauen, frage ich mich natürlich auch, jeder Mensch, der sich auf eine Bühne begibt, vor allem mit Stimme, bringt natürlich Sachen mit, die nicht einkomponiert sind. Ne? Also sei es irgendwie so ein gewisser Klang in der Stimme oder eben eine gewisse Körperlichkeit. Also man sagt natürlich in der Gesangsausbildung, man soll erstmal so bestimmte automatisierte Handbewegungen zum Beispiel vermeiden, weil man damit aus dem Körper rausgeht. Aber man kommt dann natürlich auch an so einen Punkt zurück, wo man sagt, körperliche Bewegungen sind auch in einer gewissen Musikalität natürlich auch erlaubt oder auch gewünscht. Ich habe häufiger schon das Feedback vom Publikum bekommen, dass bestimmte Handbewegungen auch als besonders authentisch wahrgenommen werden oder als besonders expressiv. Also genau, da schlägt sich ja wieder den Bogen auch zum Anfang dieser Folge.
Ja, hätte ich tatsächlich eine Frage dazu, weil wenn man der Argumentation, die ihr jetzt auch benutzt habt, folgt, dann würde das im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass auch der körperliche Aspekt einer Performance auf jeden Fall auch Teil einer Bewertung, einer Kritik, eines Berichts sein sollte. So, und das bedeutet aber auch, dass man dann über die Körperlichkeit redet, wo ich mir aber auch vorstellen könnte, dass da die Grenze zwischen, ich rede über die Körperlichkeit im Zuge der Performance und die Körperlichkeit einfach nur einer Person, die Grenze auch nicht so leicht zu wahren ist, wahrscheinlich von einigen, oder?
Ich glaube, unser Punkt war eher, dass man Körperlichkeit und Stimme nicht trennen kann.
Das ist ja sehr zentral für das Stück, dass irgendwie solche Konventionen durchbrochen werden. Und an der Stelle bemächtigt Schönberg sich so ein bisschen auch der Körperlichkeit der Sängerin, die sozusagen Aufsehen erregt oder die sich dort eben in einen schutzlosen oder unbekannten Raum begibt für seine Komposition. Und auf dieser Ebene spielen natürlich Körperbilder in Musik immer eine Rolle, wie das musikalische Hören und Denken und damit auch Schreiben und Rezipieren immer mit solchen Körperbildungen durchdrungen ist und Komponisten sich dieser Bilder auch bedienen. Und das ist dann eine interessante Machtfrage. Ne?
Dazu kommt ja auch, dass die Rolle des Pierrots bei Schönberg ja für eine Sopranistin geschrieben ist, aber Pierrot an sich entweder eher männlich rezipiert wird oder jetzt heutzutage auch eher so genderfluid. Oder es gab auch eine Verfilmung, ich glaube aus dem Jahr 2012, wo Pierrot ein Transmann war. Also es ist ja schon auch eine Person, die damit sehr vielen Grenzen einfach bricht. Das heißt, Körperlichkeit ist ja sogar schon historisch in die Rezeption dieser Pierrot-Figur eigentlich mit eingeschrieben.
Na, was meint ihr denn mit Körperlichkeit, wenn ihr darüber redet?
Also ich meine damit in einem weiten kulturwissenschaftlichen Sinne, glaube ich, nicht so sehr den physischen, also auch den physischen Körper von mir oder dir oder der Interpretin, aber in diesem weiten Kontext auch gesellschaftlicher Normen ist dieser Körper eigentlich eine Funktion dieser Normen. Also es wird erwartet von einer Sängerin, dass sie ein langes Kleid trägt. Oder ein virtuoses Violinstück hat als Voraussetzung ein gewisses Körperbild, ein vielleicht heldenhaftes, starkes oder irgendwie fittes oder so. Nicht, dass das dann nicht auch andere Körper spielen könnten, aber die Körperlichkeit ist sozusagen ein Konstrukt von Erwartungen und von Annahmen, in welche Weise Körper sich in einer Umgebung bewegen können oder sollen. Und insofern ist es sehr ähnlich eigentlich, glaube ich, dem Diskursbegriff von Foucault. Also der Diskurs ist das, was gesagt werden kann. Und die Macht liegt darin, dass er ausschließt, was nicht gesagt werden kann. Also so habe ich jetzt über Körperlichkeit nachgedacht. Und die Sängerin oder die Uraufführungsinterpretin muss dafür einiges einstecken.
Ja, ich glaube, das ist ein riesengroßer Themenkomplex. Also es kommt dann natürlich auch darauf an, welche Körperbilder sind gerade in welcher Zeit gewollt. Eben auch vor allem jetzt bei so weiblichen PerformerInnen in dieser Zeit, das Alter der Person. Ist das eine Person, die von den männlichen Kritikern als begehrbar interpretiert wird? Will man da das Bein sehen? Bei ihr wird es ja eher kritisiert, dass sie da jetzt das Bein zeigt. Ne? Also ich glaube, es ist natürlich auch immer eine Diskussion von Körpernorm und was in der Zeit gerade akzeptiert ist oder ne, von wem will man das Schnaufen hören und von wem nicht. Also ich glaube, das ist einfach nicht trennbar, aber eben vor diesem Kontext, was Schönberg sich wünscht, besonders spannend zu analysieren. Und deswegen habe ich auch gemerkt, wenn ich das Stück jetzt selber übe, habe ich auch manchmal das Gefühl, es wird erst so richtig gut, wenn ich ein bisschen die Kontrolle abgebe. Also natürlich, es ist in diesem Sprechgesang so, man muss jeden Ton wirklich lernen und den im Ohr haben. Aber eigentlich alle, die das schon häufiger gesungen haben, raten einem, wenn du dann auf die Bühne gehst, dann musst du das vergessen. Also du musst irgendwie den tonalen Zusammenhang schon so im Körper haben, dass du nicht mehr über die Töne nachdenkst, sondern dann geht es wirklich um den Ausdruck. Aber ich glaube, selbst ohne den Ausdruck gibt der Text und die Notation schon so viel her. Deswegen würde ich euch jetzt einmal den Text aus der Nummer 16, Gemeinheit, vorlesen. In den blanken Kopf Kassanders, dessen Schrein die Luft durchzetert, bohrt Pierrot mit Heulerminen zärtlich einen Schädelbohrer. Darauf stopft er mit dem Daumen seinen echten, türkischen Tabak in den blanken Kopf Kassanders, dessen Schrein die Luft durchzetert, dann dreht er ein Rohr von Weichsel hinten in die glatte Glatze und behaglich schmaucht und pafft er seinen echten, türkischen Tabak.
Was auch immer Hysterie sein soll, aber ich habe auch den Eindruck, auf irgendeiner Ebene, also selbst wenn du es völlig kühl und nüchtern da bringst, wird es auf einer anderen Ebene dann eben doch hysterisch, weil es diese wahnwitzige Körperverletzung darstellt.
Aber genau, da kommen wir eigentlich ja auch wieder zu meinem Anfang eben. Irgendwie gibt es die Idee von der Interpretin, dann gibt es den Komponisten, der aber sich so ein bisschen anmaßt zu sagen, alles, was du als Interpretin hinzufügst, du klaust du meinem Stück. Und letztendlich haben wir aber als Output ja auch diese Rezension, die eben alles, was in diesem Stück eigentlich enthalten ist, wiederum der Interpretin ankreisen. Also ich finde einfach, dass dieser Fall super spannend, eben dieses Thema der Autorinnenschaft und Werktreue und auch Agency einfach verhandelt. Genau dieser Bruch mit dem, was eine Frau auf der Bühne mit ihrem Körper und mit ihrer Stimme tun darf, wird jetzt die Brücke schlagen zu unserem zweiten Fall. 55 Jahre nach dem Berliner Pierrot-Skandal sind wir jetzt nämlich in New York. Und wieder steht eine Frau auf der Bühne, die eine Partitur interpretiert. Und zwar spreche ich von Charlotte Moorman und ihrer Zusammenarbeit von Peg Namjoon. Und ich zitiere hier vor allem aus der Publikation Klingende Eklas von Anna Schirmer. Es wird beschrieben, wie Peck gezielt nach einem Weg sucht, die Verbindung von Kunst, Musik und Sex zu thematisieren, ein Tabu der Hochkultur. Und da würde ich dich, Karl, bitten, einmal dieses Zitat vorzulesen.
Als sich Charlotte Moorman und Namjoon Paik anlässlich der New Yorker Originale kennenlernten, suchte der südkoreanische Pionier von Fluxus händeringend nach einem Beautiful Girl to Striptease, um eines der letzten Tabus der Hochkultur zu brechen, die Verbindung von Kunst, Musik und Sex.
Und hier jetzt weiter aus einem Brief von Peck an Mary Baumeister.
Ich habe sie für ein ganzes Jahr in 1964-65 für Nude Music überredet. Du weißt, welche Schwierigkeiten ich gehabt hatte, um ein Mädchen ihre Panty voll bekleidet ausziehen zu lassen in Deutschland 1960-61, doch vergebens. Und in Japan auch verschiedene Mädchen hat abgelehnt.
Das ist für mich jetzt auf jeden Fall ganz neu.
Total. Also ich habe auch in Anna Schirmers Dissertation ist das ja auch gelesen, dass das ein bisher unveröffentlichter Brief von Peck an Mary Baumeister war. Also der wurde in dieser Dissertation das erste Mal publiziert. Bringt schon noch mal ein anderes Licht auf die gesamte Situation. Und doch war es Charlotte Mumin, die am 9. Februar 1967 im York Little Theater während der sogenannten Opera Sextonique verhaftet wurde. Und sie saß dort eben nackt und spielte Cello. Ich fand das sehr gut beschrieben. Schirmer verweist nämlich auf das ambivalente Verhältnis des Künstlers zum Recht. Also Mumin argumentierte in dem Prozess tatsächlich, dass sie als Musikerin die Pflicht habe, die Partitur, das Werk so zu spielen, wie es da geschrieben steht. Also eigentlich genau das, worüber wir gerade im Fall Albertine Zeme noch diskutiert haben. Da sie diejenige war, die sich auszog für dieses Werk, war die Werktreue eigentlich ihr einziges Verteidigungsmittel. Aber vor Gericht scheiterte das tatsächlich, da das Sittengesetz über die künstlerische Freiheit bzw. der Partiturtreue eingeordnet wurde. Also Charlotte Mumin wurde dann auf Bewährung verurteilt. Aber sie wurde schuldig gesprochen. Und Mumin hat nach der Verhaftung auch alle klassischen Jobs verloren, sodass sie danach als Telefonistin arbeiten musste. Peck schrieb dann auch in einem Brief, sie hat alle klassische Jobs verloren wegen meinem Stück. Wo ist da die Nähe zur Werktreue? Wie positioniert man sich da als Künstlerin und was ist eben Körperlichkeit auf der Bühne?
Korrigiere mich, wenn ich da auch diesem Skandal aufsitze sozusagen, aber dieses Werk von Peck legt es irgendwie nochmal anders als Schönberg vielleicht wirklich nur auf den Tabubruch an. Also es besteht viel mehr in diesem Durchbrechen als jetzt vielleicht bei Schönberg. Oder zumindest ist das deswegen, finde ich, ein Werk, wo es schwierig ist oder schwieriger ist, diese Werktreue zu behaupten, weil ja schon in dem Konzeptcharakter des Kunstwerks irgendwie nochmal deutlicher diese ganzen auch zeitgeistigen Dinge drin sind. Also 67 oder wann, das war ja sozusagen der Siedepunkt der Counterculture-Zeit, wo also dieses Sittengesetz als solches, das Establishment und irgendwie das die alte Generation war und man dort ausbrechen wollte, und Peck nimmt das dann also konzeptuell und sagt, also holt quasi den Mittelfinger raus so. Und insofern ist das nochmal eine viel brachialere Art und Weise, mit diesen Körperbildern der Zeit zu handeln. Und das macht es, finde ich, so ein bisschen schwierig, das rein ästhetisch zu bewerten.
Total. Ich glaube, was ich so spannend finde, ist, dass wir jetzt gar nicht darüber geredet haben, warum sie verhaftet wurde und nicht Peck Namjoon.
Also das empfinde ich auch als ungerecht, ja.
Schließe ich mich Karl an, ne? Das ist total, das ist inkonsequent zu sagen, da wird jetzt nur die Person verhaftet, die sozusagen offensichtlich gegen das Gesetz verstößt. Das ist ja, also es ist ein ganz anderer Schweregrad, aber das ist ja so ein bisschen so wie Anstiftung zum Mord und dann der eigentliche Mord, ne? Also sowas wird ja auch verfolgt, zumindest hierzulande. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz anderer Fall, aber so das Gedankenkonstrukt dahinter ist, also es gibt jemand, der sozusagen körperlich Hallo sagt, und es gibt die andere Person, die geistig Anteil an einer Handlung hat.
Aber wenn wir Schönberg folgen würden, müsste ja nur Peck Namjoon verurteilt werden.
Genau, das ist eben der spannende Punkt. Also die Opera Sextonique wird jetzt ja eben als ein Werk von Peck Namjoon bezeichnet, und es gibt eben, und es sind seine Werke, die als Teil der Avantgarde dargestellt werden, und sein Name, der immer wieder genannt wird. Also ich glaube, ich kann gar nicht darstellen, wie viel häufiger mir der Name Peck Namjoon begegnet ist als der Name Charlotte Mumin. Ne? Mhm. Das ist ja schon auch einfach eine spannende Diskrepanz. Und genauso gibt es von Albertine Zeme eben Schriften nach der Pierrot-Aufführung, die ich jetzt im Archiv einsehen konnte. Sie hat unter anderem ein Buch publiziert unter dem Namen Die Grundlagen des künstlerischen Sprechens und Singens mit völliger Entlastung des Kehlkopfes, was wirklich so gesangsphysiologisch, gesangstheoretisch agiert. Und obwohl so viel darüber diskutiert wird, wie interpretiert man jetzt Pierrot richtig, was wollte Schönberg, bezieht sich niemand auf diese Quelle, ne? Und das würde ich schon auch argumentieren, dass es teils auch daran liegt, dass sie einfach zu dem Zeitpunkt schon diskreditiert war und dass sie schon irgendwie diese Stellung hatte in der Öffentlichkeit. Und sie schreibt sogar am Ende des Buchs in einem Kapitel darüber, wie geht man mit Kritik des Publikums um. Also man muss dazu sagen, das Buch ist 8 Jahre nach der Uraufführung publiziert worden. Aber das heißt, man sieht schon, da ist eine Frau, die hat reflektiert über ihre Rolle in der Gesellschaft, die hat reflektiert über ihre Position zwischen Publikum und Komponist. Und trotzdem sprechen wir heute überhaupt nicht mehr über Zeme.
Und da ist dann tatsächlich aber auch die Frage nach der Geschichtsschreibung, ne?
Total.
Und was ja auch spannend ist, das ist zum Beispiel ja dein Eindruck aus dem Peknam Joon Center. Wo ist das nochmal?
In Seoul.
In Seoul. Genau, also es ist ja bemerkenswert, dass Charlotte Mumme da nicht genannt wird, weil ich zum Beispiel, als ich mich mit Peknam Joon und Charlotte Mumme befasst habe, habe ich sehr viel europäische und nordamerikanische Sekundärliteratur gelesen und da taucht die überall auf. Also das heißt, das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage, wer wird wie rezipiert, und sicherlich sind diese Fälle, die wir jetzt haben, 2 leider richtig gute Beispiele für, wie wurde Musikgeschichte geschrieben oder wie wird sie auch geschrieben. Ne? Also es ist ja, wir führen den Diskurs ja jetzt gerade weiter, aber das ist im Grunde auch so ein bisschen das Ergebnis. Ne? Und was sind die Momente, wo so eine Richtung in so einem Diskurs anfängt, dass da jemand nicht drin vorkommt und dass zum Beispiel dieses Buch nicht rezipiert wird, ist eine Sache.
Und die andere Sache ist, was ich am Anfang schon so ein bisschen fragen wollte, also natürlich bricht da aus vielem das Patriarchat als irgendwie Instanz und nominöse Stimmung oder also Annahmen und Normen. Aber würdet ihr so weit gehen, eben zu behaupten, dass das Schönberg als dieser ja, hoch-egomane Guru das auch irgendwo bewusst sich so geframed hat, dass also die Komposition seins ist und da irgendwie auch böswillig Anteile der Interpretin am Entwicklungsprozess, an der Komposition ausgeschlossen hat?
Also es gibt Zitate darüber, dass Schönberg der Annahme war, dass eben künstlerisches Schaffen, also wirklich etwas Neues zu schaffen, etwas ist, was von Gott kommt und seiner Meinung nach nur Männern zugesagt war. Er hat seinen weiblichen SchülerInnen dann eben eher das Handwerk des Tonsatzes beigebracht, aber er hat ihnen nicht zugetraut, Komposition neu zu schaffen, was ja schon sein großer Anspruch war, jetzt auch mit 12-Ton-Technik, dass er gesagt hat, er will was Neues. Das heißt, ich würde schon sagen, dass er wahrscheinlich in dem Schreiben dieser Sopranrolle schon auch so eine gewisse Agency bewusst ausgeklammert hat.
Ja, und im Fall von Peknam Joon ist es halt ja dann nochmal anders gestrickt, oder? Also, weil ich da gar nicht so ein Gegeneinander empfinde, aber dafür stecke ich zu wenig in deren aufgearbeiteter Beziehung drin. Aber da sehe ich so einen Gegensatz nicht.
Ja, auf jeden Fall ganz anders.
Und das Traurige ist, es ist heute nicht so viel anders. Also ich glaube, die Liste lässt sich schon gerade unter Sängerinnen und Komponisten, ich bin in der Sache nicht besonders drin, aber ich glaube, bei Kathy Barbarian und Berio gab es auch, also oder gibt es da vieles zu entdecken und so weiter. Also und das ist aber, glaube ich, das steckt ganz tief auch in einem Repertoire und in einer Art und Weise, wie man über Kunst und Musik und das Genie und Komposition und so nachdenkt, die der scheinbar total schwer beizukommen ist. Wir sind ja nicht die Ersten, denen das irgendwie auffällt, aber ich arbeite im Brotjob in einem Sinfonieorchester und da geht das wahrscheinlich schon lange zurück.
Aber es ist auch eine ganz klare Rollenverteilung, glaube ich, die da auch noch mal reinspielt. Und vielleicht auch mehr, als wenn wir jetzt über Komponist und Fagottistin sprechen würden oder sowas. Weil das Bild der Sängerin und als Frau ja sozusagen eine ganz klar festgesetzte Rolle ist, die bis heute mit allen möglichen Sachen zu kämpfen hat und sich eigentlich permanent immer noch wehren muss. Und genauso ist bestimmt auch die Rolle des Komponisten in ähnlicher Weise, wenngleich anders, gestaltet, auch festgesetzt. Und wenn man genau diese zwei so Paradebeispiele aufeinandertreffen, dann kämpfen da so Geister miteinander im Grunde, die schon Jahrhunderte alt sind. Ne? Nochmal ganz kurz zu dem zweiten Beispiel. Da konnten wir jetzt nicht so genau gründen oder einsehen, wie diese Beziehung gestaltet ist. Und deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, da auch so einen Griff reinzukriegen.
Ich glaube deswegen, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, ich glaube deswegen, es geht in diesem Fall, finde ich, gar nicht so sehr um die Beziehung zwischen Park Namjoon und Charlotte Moorman, sondern wirklich mehr die Beziehung zwischen dem Recht der Zeit und diesem Werk eben. Und dann der Frage, wer verdient letztendlich an dem Werk? Wer ist der Urheber des Werkes, Park Namjoon? Und wer saß für das Werk im Gefängnis? Welche Institutionen verkaufen jetzt immer noch große Prints von Charlotte Moorman mit dem
TV Cello Bra oder ja, so, glaube ich.
Genau, deswegen ist vielleicht die Frage, ist überhaupt die persönliche Beziehung da jetzt so wichtig?
Das stimmt schon. In der rechtlichen Struktur einer Zeit, einer Gesellschaft, haben sich wahrscheinlich viele dieser Dynamiken oder dieser Annahmen, Konstrukte, die wir als Körperlichkeit auch verhandelt haben, sind da sozusagen niedergeschlagen. Und insofern ist das eine sehr interessante Ebene, die aber auch, glaube ich, differenziert werden kann. Also zum Beispiel bei Charlotte Moorman, weil sie an diesem Bild Persönlichkeitsrechte besitzt.
Richtig, aber abgesehen von den finanziellen Klarheiten und Unklarheiten, spielt ja auch das Renommee eine Rolle, ne? Da komme ich wieder mit meiner Geschichtsschreibung um die Ecke, ne? Also, weil das im Zweifel, je nachdem, wer wie viel rezipiert wird, auch dafür sorgt, dass du dann danach wiederum ökonomisch besser dastehst als andere, unabhängig davon, ob die Rechte vielleicht geklärt sein mögen oder nicht. Und ich muss dir aber auch zustimmen, Karl, ich glaube, so Fälle gibt es heute immer noch. Die sind heute bestimmt immer noch geschlechtsspezifisch. Ich glaube aber, dass heute noch viel mehr als früher auch wieder, weil wir da auch mehr drauf achten, auch dieses Machtgefälle bei so Fällen auch so sehr stark im Vordergrund steht. Ne? Also dass dann Komponisten oder Komponistinnen von InterpretInnen Sachen verlangen, die sie vielleicht nicht wollen und wo man dann in so einem Machtgefälle steht, dass man sagt, ich mache das jetzt.
Auf jeden Fall. Also vielleicht, ich weiß nicht, aber es gab mal im Schauspiel, Theater, so eine Phase, da hatte ich das Gefühl, da musste dann die ganze Zeit alle nur nackt und am Rumgrölen und schreien und irgendwie ständig diese Übertretungen und Überschreitungen. Und ich glaube, diese Zeit, es sind auch so Phasen, oder ich habe das Gefühl, das zumindest ist eine Phase gewesen, die hat sich jetzt auch so ein bisschen wieder beruhigt und man spricht vielleicht ein bisschen mehr über den Machtmissbrauch, der in solchen Produktionen dann besonders gerne anzutreffen ist und so. Aber klar, es wird wahrscheinlich auch wiederkommen und es gibt immer irgendwie die Rattenfänger, die da auch, wie Schönberg ja irgendwie auch einer war, ne? So einen extremen Personenkult aufzubauen, der das auch ermöglicht.
Werbung.
Ich sitze hier mit Robin Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung mit Sitz in Darmstadt. Das INMM veranstaltet jährlich eine sogenannte Frühjahrstagung. Lieber Robin, worum geht's in diesem Jahr?
Das Thema lautet echt. Und es geht darum, dass das auf der einen Seite ein Thema ist, was die Kunst seit eh und je beschäftigt hat. Das Illusionäre, was da künstlerisch gestaltet worden ist, ist vielleicht ein bisschen verhält sich ein bisschen anders als die sonstige Umgebung. Also deswegen ist das sicherlich ein Thema, was die Kunst schon immer beschäftigt hat. Andererseits ist das auch ein hochbrisantes Thema, denn es geht um die alternativen Wirklichkeiten, die im Internet verkauft werden und die hochproblematischen Irritationen, was die Informationen und die Nachrichtenwelt betrifft.
Jetzt ist die Frühjahrstagung ja nicht das typische neue Musikfestival, sondern eigentlich ein sehr spezielles Format. Für wen ist diese Frühjahrstagung denn besonders empfehlenswert?
für alle Musikinteressierte, die Lust haben, sich da auf solche Querverbindungen einzulassen. Schwerpunkt ist die Gegenwartsmusik, aber wir versuchen das immer in einen neuen Kontext zu stellen. Also in diesem Fall jetzt mit gesellschaftlichen Diskussionen zu verbinden, die weit über die Musik hinausreichen. Und dann fragt man sich, wie sich die Gegenwartsmusikwelt dazu verhält. Und deswegen ist das ein sehr offenes Forum.
Die Frühjahrstagung dieses Jahr ist die Ausgabe Nummer 79. Sie findet statt vom 8. bis zum 11. April diesen Jahres, also Mittwoch bis Samstag in Darmstadt. Was passiert in diesen 4 Tagen?
Ja, also wir haben einen Misch aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Konzerten. Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir dieses Jahr einen ganz besonderen Themenblock haben, der sich an Taube und Schwerhörige richtet. Das heißt, der Donnerstagnachmittag wird auch in Gebärdensprache übersetzt werden und wir haben ein Programm eingeladen, wo Nichthörende von ihren Musikerfahrungen sprechen. Und dazu haben wir auch jemanden eingeladen, einen Komponisten, Wojtek Blecharz, der unter anderem eine Performance darstellen wird, wo die Frequenzkompositionen haptisch erfahren werden können. Also man hat Transducer in der Hand und spürt die Vibrationen. Ähnlich arbeitet auch das Ensemble Inoperabilities. Das ist ein Theaterensemble, die Opern für alle Sinne produzieren. Jetzt bin ich schon so ein bisschen im Programm drin. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Musik von Rebecca Saunders. Die Musik von Rebecca Saunders ist so, dass man überhaupt erst versuchen muss, eine Sprache zu finden, um sich dieser Musik zu nähern. Sie ist in den ganzen Deutungsmöglichkeiten sehr, sehr offen. Und das ist eine große Herausforderung, speziell auch für die Musikpädagogik, diese Offenheit in den Deutungsmöglichkeiten nicht sozusagen als Orientierungslosigkeit zu verkaufen, sondern als einen großen Gewinn. Aber dafür müssen wir ja überhaupt erstmal ein Vokabular finden. Also das sind so die zwei großen Pole, die jetzt diese Tagung ausmachen werden. Man muss auch vielleicht noch erwähnen, dass wir immer sehr interdisziplinär denken. Deswegen gehen wir auch in die Kunstgeschichte und haben diesen Donnerstagvormittag, das ist so der einleitende theoretische Block. Freitagnachmittag ist es so, dass wir einen Parcours der Möglichkeiten haben, so nennen wir das. Das ist ein ganz offenes Format, wo wir mal diese Vortrags- und Diskussionsrunde durchbrechen wollen und dann eben halt unterschiedliche Stationen innerhalb der Akademie für Tonkunst verteilt gleichzeitig anbieten, sodass man so zwischen diesen Stationen hin und her wandeln kann, um sich zu informieren. Für StudentInnen haben wir die Möglichkeit eines Stipendiums. Das deckt nicht alles, aber es gibt einen finanziellen Zuschuss für diejenigen, die sich bei uns um ein Stipendium bewerben wollen.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war Robin Hoffmann im Gespräch mit Musiktexte Podcast. Wir freuen uns auf die Tagung. Alle Infos gibt es unter neue-musik.org. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Werbung Ende.
Wir haben jetzt heute sehr viel über Autorinnenschaft, über Agency geredet, über 1912, die 60er Jahre und heute. Und da würde mich interessieren, was sind jetzt eure Gedanken zum Ende?
Ja, also meine Gedanken sind gerade wirklich erstmal, dass ich sehr dankbar bin, wie du dieses sehr komplexe Thema auf irgendwie so eine scharfe Weise durch diese beiden Beispiele hier reingebracht hast, woran man sieht, irgendwie wie fragil solche Fragen im Alltag sind, aber auch wie weitreichend und irgendwie bestimmend für den Alltag und Gesellschaften und so. Und vor diesem Hintergrund bin ich gerade eher traurig, dass so viele oder dass es so schwer ist, scheinbar daraus auszubrechen und dass auch in diesem ganzen Machen und in den großen, vor allem im klassischen Betrieb, den ich jetzt so ein bisschen sehe, da ganz viel davon einfach null hinterfragt ist, habe ich den Eindruck. Und das stimmt mich so ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite will ich auch nicht sagen, dass die neue Musik da so viel weiter ist. Also sie bemüht sich vielleicht ein bisschen mehr, aber es zeigt sich daran, wie schwer scheinbar das einfach ist, solche Strukturen umzuwerfen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, da gibt es schon viele Menschen, die da ein bisschen reflektierter auch mit umgehen.
Es ist ein sehr vielschichtiges Thema. mit so super vielen Dimensionen, juristisch und moralisch und historisch und machtkritisch und auch eurozentristisch, auch auf eine Art irgendwie teilweise in der Diskussion oder also sagen wir mal geopolitisch. Diese Grenze finde ich auch ja, untersuchenswert oder es wert auf jeden Fall einen Blick darauf werfen, weil wir in der neuen Musik ja über super viele Uraufführungen ständig reden und weil wir auch viele Stücke haben, die selbst wenn wir international agieren, trotzdem auf Personen zugeschrieben werden. Wo hören dann deren Persönlichkeiten auf und wo kommt dann das, wo fängt dann das Werk an und oder wo trifft sich's überhaupt? Wo ist so die Schnittstelle? So, das heißt, da kann man auch keine Generallösung für finden. Und wer ist verantwortlich? Für was? Für wen klatscht man denn jetzt? Fürs Ensemble, für den Dirigenten oder die Dirigentin? Für den oder die Komponistin. Im Zweifel stehen alle auf der Bühne und man fand das eine toll und das andere nicht. So, was macht man dann? Also da fängt es ja schon an. ist jetzt natürlich ein banaleres Beispiel, aber es erfordert Differenzierung und mir gefällt, dass wir heutzutage schon machtkritischer sind. Also ich finde, das merkt man in unserer Diskussion schon. Bloß weil wir das sind, heißt das nicht, dass andere Beteiligte mit mehr Macht als wir das auch so sind, aber ich bin ja Optimistin.
Vielen, vielen Dank euch für die Diskussion. Dann hören wir jetzt noch ein Wort von der Komponistin unseres heutigen Jingles.
Hi, my name is Hiren Tanuwijaya. I'm a composer, sound and video artist based in Cologne. My music recommendation for today's podcast is an album by Pashka called Estoy Chiendo.
Wir kommen jetzt noch zum Türöffner des Monats. Und zwar würde ich euch gerne heute das Förderprogramm Outer Ear von den Musikfonds vorstellen. Die Antragstellung soll zwischen dem 1. und 30. April 2026 erfolgen. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Website musikfonds.de. Dann freue ich mich auf unsere nächste Folge zusammen im April.
Die Sonne wird scheinen, die ganz schlimmen Grippewellen sind dann hoffentlich vorbei und meine Stimme wird dann auch wieder normal sein.
Wir freuen uns schon.
Vielen Dank fürs
Bis
Zuhören. Dann.
Bis bald.
Wie ihr gemerkt habt, gab es in dieser Folge einen kleinen Werbeblock. Wenn ihr selbst auch Werbung für eure eigenen Projekte, Festivals oder Veranstaltungen oder auch Bücher oder CDs in unserem Podcast machen wollt, schreibt uns an info@musiktexte.online. Alle Infos stehen auch auf der Webseite.